Und immer wenn ich Uwe so sehe und jetzt wo er kommt, erinnert mich das an das, wie ich dich kennengelernt habe. Das war schon halt aus 24 Jahre her. Wir sind mit unseren Kindern zum ersten Mal über den Karlsruher Marktplatz, waren gerade hergezogen. Und dann zieht mich die Corinna mit vier an der Hose. Mama, ein Indianer. Und ich sage, boah, und ein Cowboy. Beide waren fassungslos und mein Mann sagt ganz trocken, nee, das ist der Pastor vom CZK. So habe ich dich kennengelernt auf dem Marktplatz. Damals noch im Trapper-Look und neben dir ein Indianer, waschrecht, so sah er wirklich aus. Und das war wirklich, deswegen werde ich das nie vergessen, weil die Kinder so ganz, oh, ein echter Indianer und das in Karlsruhe. Von daher war schon mal der Umzug hat sich gelohnt. Ich habe heute Morgen schon gesagt, Uwe springt ein, aber so soll es nicht einfach sein. Es soll nicht ein Einspringen sein, sondern unser Gebet ist es wirklich, Uwe, dass du echt gesegnet bist und dass das, was Gott dir gegeben hat, das Wort wirklich für uns ist, wenn wir uns offen hören. Ich möchte Gottes Segen. Ja, stimmt.
Ja, wow. Ich bin auf Sendung, hört ihr mich?
Ja.
Ja, super. Ja, ich habe einen Indianerbrunnen hier in der Südstadt. Ne? Ich bin übrigens auch gebürtiger Südstadt-Indianer. Ich bin hier in der Winterstraße geboren, auf Arbeit gekommen. 41 Grad, ein paar Häuser weiter. Ich bin früher hier vorbeigelaufen. An dem Haus, da war es noch ein katholischer Kindergarten, das katholische Pfarrhaus. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich jemand predigen werde. Ich glaube, es ist das dritte Mal. Ja, viele von euch kenne ich. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Uwe Dahlke. 63 Jahre jung, verheiratet mit Silvia und vierfacher Großpapa, stolzer Großvater und Pastor im Unruhestand seit jetzt einem Jahr. Ich habe das CZK vor 25 Jahren gegründet als Trapper und Indianer, genau, und habe vor einem Jahr die Leiterschaft abgegeben an meinen Nachfolger Benny. Der Benny hat dann nach einem Jahr auch wieder übergeben an meinen Sohn Simon und noch einen amerikanischen Freund. Das hätte ich auch nie gedacht, dass mein eigener Sohn mal in meine pastoralen Fußstapfen tritt. So, und ich habe seit einem halben Jahr Life Journeys Ministry am Start. Das ist ein Predigtdienst, Lehrdienst, Seminardienst und vor allen Dingen ein Videoblog. Ich blogge mit Videowebseiten und könnt ihr einfach mal reinschauen, ich habe so ein paar Flyer mitgebracht, die liegen draußen aus. Ein paar Kärtchen, könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es immer wieder mal was zu gucken und reinzuschnuppern. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für das Vertrauen. Ich habe heute das Thema mitgebracht, wenn der Himmel an Weihnachten auf die Erde kommt. Ich möchte mit dieser Predigt den klassischen Blick auf das Weihnachtsgeschehen etwas vielleicht ungewöhnlich erweitern. So, schnallt euch fest, es wird vielleicht ein bisschen anders. Ich war schon immer so ein Randdenker, Mystiker und habe immer heilige Unruhe vermeidet. Ich bete mal jetzt kurz. Vater, wir sehen jetzt das Wort und beten, dass du da drin steckst, dass du uns aus alten Gleisen vielleicht auch raushebst, in neue Gleise hineinhebst, neue Gedanken über Weihnachten zulässt, Vater. Und wir danken dir, was Großartiges geschehen ist, so überbordend, breit, gewaltig, mächtig in dieser Zeit, die wir feiern. Bete, dass du uns segnest mit einem guten, weiten Herzen und einem weiten Verstand. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn wir das Wort Weihnachten hören, assoziieren wir das oft sehr mit der Geburt Jesu, des Sohnes Gottes, der an Weihnachten kam und dann 33,5 Jahre später an Ostern sein Leben für uns am Kreuz gab. Aber das ist nur ein Aspekt von Weihnachten und von Jesus. Wir haben uns so angewöhnt in unserem geistlichen Leben, dass wir so ein Wir haben unser geistiges Auge, vergleiche ich gerne mit einem Teleobjektiv, das man auf Zoom einstellen kann und auf Weitwinkel einstellen kann. Schaut euch das Bild mal an, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und da seht ihr so ein schönes Brautpaar am Meer, das in den Sonnenuntergang schaut. Und da ist der Fotograf. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, siehst du den Ausschnitt zu oder siehst du das große ganze Bild? Und jetzt zoomen wir mal das Bild raus und gehen in den Weitwinkel, machen wir die nächste Folie. Das ist der Weitwinkel. Und dann machen wir gleich, oh. Und so geht es uns manchmal auch, wenn wir geistige Dinge betrachten. Wir gewöhnen uns manchmal so einen Zoom-Ebene. Wir zoomen rein in eine geistige Dimension und dann bleiben wir in dieser Zoom-Ebene stecken. Und wir verlieren langsam das große, gewaltige Bild, das uns in Staunen versetzt. Und der gängige Fokus, mit dem wir Jesus sehen, ist sehr oft fokussiert auf ihn als Erlöser und vor allen Dingen, dass er das Problem der Sünde gefixt hat. Das ist der Fokus, der Zoom-Fokus, den wir oft von Jesus haben. Ich möchte heute Morgen auf keinen Fall missverstanden werden. Die Menschwerdung, das Sterben am Kreuz für uns, also Jesus als Erlöser, sind zentrale, wichtige Aspekte des christlichen Glaubens. Aber Gottes Handeln mit unserer Sünde durch Christus ist nur ein Ausschnitt, ein Zoom-Ausschnitt eines viel, viel, viel größeren Bildes über die Absichten Gottes mit uns Menschen. Eines Bildes, das Gott an jenem Weihnachten vor 2019 Jahren begann, größer und größer zu zeichnen. Deshalb mein Predigtitel, Weihnachten, muss man haben, ja, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ich möchte diesen Predigtitel zunächst mal ein bisschen sinngebend mit einigen Versen aus dem Johannesevangelium verknüpfen, die uns belegen, wie denn der Himmel auf die Erde gekommen ist. Was ist denn gemeint, dass der Himmel auf die Erde kommt oder gekommen ist? Ich lese ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, die ich zusammengestellt habe, mal so an einem Stück vor. Wir beginnen mit Johannes 1,1 und schleichen dann bis ins 6. Kapitel, aber jetzt nicht 6 Kapitel, lese ich euch nicht vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort war Gott, Gott war das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben ja diese erste Begegnung des Himmels mit der Erde. Johannes 1,51, Jesus sprach, wirklich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herauf und herabfahren auf den Menschensohn. Johannes 3,13, und niemand fährt in den Himmel, denn außer dem, der vom Himmel gekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Und hier sehen wir auch, dass Jesus vom Himmel kam und zum Himmel zurückgefahren ist. Und interessant ist dieser Satz, der Menschensohn, der im Himmel ist, dass Jesus auch während auf dieser Erde war, auch gleichzeitig im Himmel war. Das ist das Geheimnis der Trinität. Da wurden die Juden darüber, dass er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sie sprachen. Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Und hier spricht Jesus in dieser Zusammenfassung von den Versen von dieser himmlischen Sphäre, aus der er kam und die durch ihn diese unsere Welt berührte und für immer veränderte. Weihnachten, wenn der Himmel die Erde berührt. Schauen wir uns aber zunächst mal diesen letzten Vers an, wo Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, ich bin das Brot vom Himmel. Schauen wir mal kurz die Reaktion der Juden, mit denen Jesus aufwuchs, an. Sie waren irritiert, sie waren verärgert über diese Ansage, dass er vom Himmel gekommen ist. Und ich möchte uns mal ehrlich fragen, wenn du damals gelebt hättest, als frommer Gläubiger, wie hättest du reagiert? Wir lesen manchmal so diese Verse und schütteln dann empört und weisen das Haupt über die dummen Pharisäer und Juden. Aber wir sind genauso dumm. Ich sage es mal, wir sind die Pharisäer und Schriftgelehrten von heute. Oder wir sind zumindest in einer großen Gefahr. Wir kapieren heute genauso wenig wie damals. Ich frage mich manchmal, wenn Jesus heute mitten unter uns wäre, nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern einfach so, Würden wir ihn erkennen? Mit wem würde er abhängen? Mit wem würde er zusammen sein? Wären wir vielleicht nicht auch empört, mit wem, mit welchen Gesocks er abhängt? Und würden sagen, wie kann er nur es wagen, mit so Leuten zusammen zu sein? Was würde er uns ins Buch schreiben, wo wir uns empören würden darüber? Damals hat Jesus zu den Jüngern noch gesagt, wir werden den Himmel vor, ich habe euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Da ist noch so vieles, was wir erahnen, begreifen und verstehen müssen. Von Gott, dem Vater, vom Heiligen Geist, von Jesus, von der Gottheit, von unserem Glauben, wo wir noch erfahren müssen, wo Gott noch uns die Augen öffnen möchte und wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht im Zuwinkeln stecken bleiben. Diese Zeitgenossen sahen ihre Welt durch den Zoom-Modus. Schauen wir uns das mal an, was das bedeutet. Der Messias war in den Augen der damaligen Juden, sollte ein Kriegerkönig nach dem Format David sein, der Israel vom Joch der Römer befreite, der das Königreich Israel und das Königreich David und Salomos in seiner alten Herrlichkeit wieder auferstehen lässt. Das Heil und die Bündnisse waren damals ausschließlich für Israel bestimmt. Die Heiden kamen darin nicht vor oder waren sowieso außen vor den Heiden. Das Gesetz des Mose war dazu da, äußerlich eingehalten zu werden als eine fromme Norm. Und Gott, der war irgendwo da ganz weit oben oder im Tabernakel des Tempels im Allerheiligsten versteckt. Obwohl die Tora und die Propheten an vielen Stellen eine andere Sprache und ein anderes Bild von Gott, dem Vater und seinen Absichten vermittelten, und Jesus das auch mehrfach in seinen Predigten beinhaltete, konnten die Juden es nicht begreifen und zweifelten. Warum? Weil ihr geistlicher Fokus auf Zoom gestellt war. Sie waren eingezoomt auf die gängige Auslegungstradition ihres Glaubens. Machen wir die nächste Folie. Das ist vielleicht jetzt ein guter Moment, mal heute Morgen innezuhalten und zu fragen, was ist dein inneres geistliches Zoom? Wie ist dein Objektiv, dein Geist eingestellt? Im Zoom-Modus oder im Weitwinkel? Siehst du das große Ganze oder siehst du nur kleine Ausschnitte? Lass uns mal eine Minute einfach darüber für dich selber einfach mal nachdenken. Wie siehst du deinen Glauben? Ist alles schon in trockenen Tüchern? Ist alles klar, alles in der netten Form in Box, gut verpackt? Oder gibt es Fragen? Gibt es heilige Unruhe? Wenn wir nur das eine aus dieser Predigt mitnehmen, unsere manchmal eingefahrenen geistlichen Sichtweisen und Theologie von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, anstatt in lebloser, angeblich biblischer Orthodoxie langsam zu vergammeln. Sollen wir heute Morgen versuchen, mit dem Weitwinkelobjektiv einmal das Thema Weihnachten aus einer etwas anderen Perspektive zu beleuchten. Beginnen wir mal mit dem Wort Himmel. Weihnachten, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Definieren wir zunächst mal für uns, was ist der Himmel eigentlich? Was ist der Himmel für dich? Für die meisten Christen bis heute ist es ein imaginärer Ort, der topografisch da oben irgendwo über den Wolken oder in den Wolken anzufinden ist, wie es klassische religiöse Bilder oft zeigen. Machen wir das nächste Bild. So, da sehen wir oft Jesus in den Wolken, wie er uns umarmt. Jesus, wie er in den Wolken umherschreitet. So, die Wolken, ich sage mal, sind die Wolkenkuckucksheimbilder. Aber ich kann euch eins sagen, der Himmel ist kein Ort über den Wolken, sondern zunächst die Sphäre, in der Gott lebt und bewusst seine Herrschaft ausübt. Können wir mal das nächste Bild machen? Das sind ja auch so Bilder, aber die gefallen mir deshalb gut, weil sie das Himmlische zeigen, wie es sich mit dem irdischen total verbindet. Der himmlische Raum ist nicht topografisch über uns, sondern mitten unter uns, um uns herum. Der Himmel ist in diesem Moment auch hier mitten unter euch, mitten unter uns. Darf ich euch mal ein paar Verse dazu geben, damit das Ganze auch biblisch ist? Einer der schönsten Psalmen, der das sagt, ist der Psalm 139, 5 bis 10. Von allen Seiten umschließt du Gott mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Gott sitzt nicht da oben über meinem Kopf. Von allen Seiten umschließt er mich. Das ist zu wunderbar, dass ich es begreife, zu hoch, dass ich es verstehe. Wohin kann ich gehen, um vor dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich siehst? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da, lege ich mich zu den Toten, da bist du auch. Nehme ich die Flügel des Morgenmuts und lasse mich am äußersten Ende des Meeres nieder, so wirst du mich auch dort führen. Deine Hand wird mich fassen. David hat es begriffen. Gott ist nicht lokalisiert an irgendeinem Ort da oben im Himmel oder im Tempel, er ist überall. Schauen wir einen weiteren Vers an. Apostelgeschichte 17, 28. Paulus auf dem Athener Tempelberg, dem Areopag. Denn in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Wie auch einige aus euren Dichtern gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Du lebst in Gott. Du bist in ihm verwoben. Und jetzt wird es grausam. Du bist seines Geschlechts. Wow. Du hast göttliche DNA. Lukas 17, 20, 21. Und als er Jesus von den Pharisäern gefragt hat, wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, lokalisieren kann. Noch wird man sagen, siehe, hier ist es, siehe, dort ist es. Und jetzt pass auf, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Heute Morgen ist Reich Gottes hier. Wir repräsentieren in unserer Versammlung das Reich Gottes. Wir sind der sichtbare, manifeste Leib Christi. Das Reich Gottes ist hier mitten unter uns. Und diese zahllose andere Verse sprechen sehr deutlich von einem Himmelreich, das uns von allen Seiten umgibt. Wir werden auch gleich erfahren, warum das so ist. Ich möchte euch noch mit ein paar anderen bahnbrechenden Erkenntnissen heute Morgen konfrontieren, nämlich aus der Physik, der Quantenphysik. Die Quantenphysik ist ein Teilbereich der Physik, wo es um das untere Level der Materie geht. Wo man vor vielleicht 100 Jahren mit Max Planck und anderen Quantenphysikern erkannt hat, dass Materie, nicht das Atom, nicht das unterste Ende der Materie ist, sondern dass es darunter weitergeht. Und kurz darum gesprochen, man hat erkannt, dass Materie am unteren Ende energetisch ist. Der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Materie ist sowohl Energie wie auch Feststofflichkeit. Und das ist interessant, weil das eigentlich die Bibel durch und durch bestätigt. Christus war wahrer Mensch, materiell, und er was war? Wahrer Gott. Wenn du die Auferstehungsikonen siehst, dann macht er immer so, der Jesus oft. Das ist nicht Churchills Victory-Zeichen, sondern das steht für wahrer Gott, wahrer Mensch. Himmel und Erde haben sich vereint in Christus. Himmel und Erde sind zusammengekommen und das ist an Weihnachten passiert. Jetzt schauen wir, was einige Quantenphysiker dazu zu sagen haben, die nachweislich nicht unbedingt Christen sind. Da haben wir einmal Karl Friedrich von Weizsäcker. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig. Machen wir weiter. Das ist Professor Hans-Peter Dürr. Du kannst nicht von Gott reden, weil Gott eigentlich das Ganze ist. Und wenn er das Ganze ist, dann schließt es dich ein. Und dieses Zitat stammt von keinem Theologen, sondern von dem Physiker Professor Dr. Hans-Peter Dürr. Und der biblische Äquivalent dazu ist, wo Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Wir wohnen ineinander. Kann man auch die erste Folie kurz haben von diesen drei? das ist Max Planck. Er hat gesagt, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraftwelt, die sie zusammenhält. Dass es im Weltall weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir uns hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist vorstellen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Und das ist auch Hebräer 1,3, der Äquivalent. Seine Gottesherrlichkeit leuchtet aus ihm, Jesus, und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das ganze All. Das ist so krass, was da die Naturwissenschaft mittlerweile entdeckt hat. Wo die ganzen Wunder, die Zeichen, die geistige Welt der Bibel bestätigt worden ist dadurch. Und das ist so krass zu sehen, was an Weihnachten passiert ist, ist der Himmel auf die Erde gekommen. In Christus wurde Gott Mensch. Und Christus ist der Erstgeborene, wenn wir schon sehen, diesen Vers, unter vielen Geschwistern. Du bist der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Christus. Du bist ihm gleichgestaltet. Was sagt Paulus? Du sitzt bereits jetzt mit ihm in den himmlischen Örtern, neben ihm auf dem Thron des Vaters. Ich habe ein ganzes Seminar zum Thema in Christus. Paulus berichtet 34 Mal direkt, 94 Mal indirekt von dem Thema in Christus, was es heißt, in Christus zu sein. Du bist in Christus und in Christus bist du ihm gleichgestaltet. Und das ist so wunderbar. Schauen wir noch weiter mal in den Himmel hinein. Ein anderes wunderbares Beispiel über die Lokalität des Himmlischen, dass der Himmel nicht nur da oben ist, finden wir im reichen Schatz der frühen keltischen Christen. Es ist zum Beispiel interessant, dass die keltischen Christen, machen wir die drei Folien weiter, genau, hatten diese beiden Wortschöpfungen, einmal von Thin Heavens, der dünne Himmel, und Open Skies, offene Himmel. Bei den Kelten waren damit gemeint geografische Orte, die kann man bis heute noch besuchen, an denen die Mönche erfahren haben, dass Gottes Gegenwart hier extrem präsent war. Sie haben das Gefühl, es ist hier wie wenn der Himmel offen ist. Man könnte auch von sogenannten Dimensionstoren sprechen. Was sich mit dem Erlebnis Jakobs deckt, 1. Mose 28, 16 bis 17. Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Gewiss ist der Herr an diesem Ort. Er hat in der Wüste übernachtet, er wacht auf und plötzlich merkt er, wow, der Ort hat was Besonderes an sich. Und ich wusste es nicht und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig, wie abgesondert ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Das war ein Platz, Open Skies, Thin Heavens, ein Ort, an dem er gespürt hatte, hier ist Gott gegenwärtig. Und so sehen wir, dass der Himmel, also die Domäne, in der Gott lebt, eigentlich nur einen Wimpernschlag weit entfernt von uns existiert. Und nicht da oben in den Wolken oder über den Wolken oder irgendwo in den Milliarden von Lichtjahren außerhalb unserer Galaxie. Sondern der Himmel ist mitten unter uns. Unser Problem ist unsere Wahrnehmung, die durch unser körperliches Dasein begrenzt ist, die aber aufgehoben wird, wenn Gott durch seinen Geist unser inneres Auge öffnet. Wir alle haben schon mit Leuten gesprochen, wir haben auch Berichte gehört von Leuten, die in himmlische Sphären entrückt waren oder die den Himmel gespürt haben. Oder du hast selber vielleicht schon Orte gespürt oder warst in Momenten da, wo du Gottes Gegenwart so greifbar gespürt hast, wo du merkst, er ist da. Schauen wir noch einen anderen Vers an. Machen wir eins weiter. Elia ist in einer belagerten Stadt. Das feindliche Heer ist drumherum, sein Diener ist in Angst und Schrecken. Und Elisa sagt: Fürchte dich nicht, denn die sind mehr bereit sind als die, die gegen uns sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und das ist manchmal das, was wir auch beten sollten dürfen. Öffne meine Augen, dass ich sehe. Manchmal bist du vor Situationen und Situationen, die sind so krass und so bedrohlich und so überwältigend, overwhelming. Und Und das ist gut, wenn du manchmal sagst, Gott, öffne mir die Augen, dass ich deine Realität sehe. Und dann zeigt Gott dir den Himmel um dir herum. Und der Diener, da öffnete der Herr dem Diener die Augen, dass er sah, und sieh, der Berg war voller feurigen Rost und Wagen und Elisa her. Plötzlich sah er die himmlische Realität um sich herum, den Himmel offen. Also den Himmel zu sehen und wahrzunehmen, ist keine Frage der richtigen topografischen Position, sondern eine Frage der richtigen Brille. Bist du im Weitwinkel oder im Zoom? Der Himmel umgibt uns, ist um uns herum und ist in uns. Und genauso umgibt uns Gott, unser Vater und sein Reich, das in uns existiert durch den Heiligen Geist, den jeder von euch im Moment seiner Wiedergeburt empfangen hat. Gott lebt in dir in seiner ganzen Fülle. Und das ist die Frage, glaubt ihr das? Das Reich Gottes ist nur ein Wimpernschlag entfernt von uns. Und kann, wenn wir in der richtigen Haltung sind, kann es sich manifestieren. In vertrauendem Glauben, durch Zeichen, durch Wunder, durch Gebet. Wir alle haben es erlebt, wie Geist Gottes wirkt, wie das Reich Gottes sich manifestiert, durch Gebet, durch Zeichen, durch Wunder. Und mit der Menschwerdung Gottes in Christus Jesus an Weihnachten geschah so viel mehr als nur die Erlösung von unseren Sünden, sondern die Vereinigung des Himmels mit der Welt begann. Christus war der Erstgeborene, der erste Mensch, in dem der Geist Gottes vollkommen gelebt hat und Besitz genommen hat. Jesus ist der Erstgeborene und wir sind die Nachgeborenen. Und so wie die Juden in ihrer Heilserwartung und Schriftverständnis nur ausschließlich auf einen Königsmessias fixiert waren, der das Reich für Israel wieder aufrichtet, die Römer aus dem Land wirft, und sie so nur einen Bruchteil der Pläne Gottes wahrgenommen hatten, so sind wir Christen oft bei Jesus nur auf das Opferlamm und die Erlösung fixiert. Und übersehen das eigentlich große Bild, die Menschwerdung. Die Menschwerdung Gottes, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Wenn der Himmel diese Erde einnimmt. Und das ist unsere göttliche Ebenbildlichkeit als Söhne und Töchter des Allerhöchsten, dass wir in Existenz gekommen sind und Gott sich vollendet, wenn die neue Welt beginnt. Darf ich euch mal einen kleinen Ausblick geben? Was war ein zweiter? Offenbarung 21,3. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ein Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Was fällt uns an diesem Text auf? Wir reden noch von Himmelfahrt und wir gehen in den Himmel. Aber was die Wahrheit ist, ist, der Himmel kommt zu uns. Gott wird diese Erde neu gestalten. Was passieren wird in der Ewigkeit, ist, dass Materie und Geist sich für immer vereinen. Früher hat man mir als junger Christ beigebracht, alles Materielle ist schlecht. Das war dieser griechische Dualismus. Nur der Geist ist wichtig. Das stimmt nicht. Gott liebt die Materie genauso wie den Geist. Er vereint alles zu einer neuen Schöpfung. In der neuen Welt sind wir sowohl geistlich wie auch materiell. Wir werden im Reich Gottes an Tischen sitzen und was werden wir machen?
Trinken.
Essen und trinken. Halleluja. Das freut mich so. Es wird tollen Wein geben, fette, markige Speise. Wir werden uns an beiden Dingen erfreuen, an den geistlichen Dingen und wir werden uns an den materiellen Dingen erfreuen. Das Beste aus beiden Welten wird im Himmel vereint sein. Und das hat mit unserer Wiedergeburt seinen Anfang genommen. Und der Erste, der neu geboren wurde, dem der Geist Gottes Raum genommen hat, war der Mensch Jesus Christus. Und das alles begann an Weihnachten, als Gott in Christus Mensch wurde. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Beides Verse aus dem Galaterbrief. Und was wir hier als Himmel bezeichnen, wie gesagt, in dieser Offenbarungsstelle, ist nicht hier oben, sondern hier eine neue Erde. Wir werden nicht bei Gott oben wohnen, sondern Gott wird zu uns kommen und bei uns wohnen. Und das alles begann an Weihnachten. Schauen wir mal die nächsten Verse an. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch in Christus und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus begann der Himmel sich mit der Erde zu vereinen. Das geschah an Weihnachten. Das ist das eigentliche große Ereignis an Weihnachten. Gottes ewige Sehnsucht nach einem Gegenüber begann sich hier endgültig zu manifestieren. Was war Gottes Herzschlag? Womit fängt die Bibel an? Lesen wir mal den nächsten Vers, 1. Mose, da unten steht es. Lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Und so schuf Gott den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Es war von Anfang an Gottes Absicht, ein Gegenüber zu schaffen, ein Gegenüber zu schöpfen, ein Gegenüber zu haben. Uns, dich und mich, nach dem Bilde Gottes zu geschaffen. Du bist nicht irgendeine weitere Spezies in Gottes intergalaktischen Zoo. Du bist sein Gegenüber. Du bist sein Kind, seine Tochter, sein Sohn, genau wie es Christus war, als der Erstgeborene. In Bethlehem in jener Nacht wurde nicht nur primär ein Erlöser geboren, sondern zuallererst ein Abbild und Vorbild dessen, was wir nach Gottes ewigen Plan sehen sollten. Gott sagt dir und mir, schau Jesus an, er ist das, was ich mit dir und deinen Mitgeschwistern im Sinn habe. Jesus ist die Blaupause, die Mastercopy dessen, was du werden wirst. Er ist dein älterer Bruder und in seinem Ebenbild wirst du gestaltet werden. Der Sündenfall war nicht die Hauptsache, sondern er war eigentlich sogar ein absolut notwendiger Teilabschnitt im Schöpfungsplan Gottes. Gott wusste, dass wir Menschen versagen werden. Im Himmel war keine Alarmstimmung, als Adam in den Apfel biss und Eva. Gott wusste, dass das geschehen wird. Es gibt zwei Verse in der Bibel, in der Offenbarung im Petrusbrief, wo die Rede davon ist, dass Christus das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet war. Das heißt, bevor Gott den Menschen schuf, wusste er, dass wir fallen werden. Wusste er, wie er uns erlösen würde. Es war im Himmel keine Alarmstimmung, als Adam in den Apfel biss. Alarm, Alarm, wir haben ein Problem, Gott an Brücke, wir brauchen eine Lösung. Es war notwendig, dieses Hinfallen, damit wir selber erfahren würden, welche Not unser Eigenwille auslöst. Von Anfang an war es Gottes Sinn und Wunsch, in uns zu leben. Aber Gott vergewaltigt uns nicht, er nimmt nicht einfach Besitz von uns. Und so erlaubt er zunächst mal, dass wir unser eigenes Leben leben, das ist in Adam und Eva geschehen. Gott hätte auch diesen blöden, ollen Baum gar nicht ins Paradies pflanzen müssen. Deshalb, wenn den dummen Baum, den lassen wir schön draußen und die olle Schlange auf. Aber warum hat es Gott gemacht? Weil er wollte, dass du eine Entscheidung treffen kannst. Und weil er sogar wollte, dass du dich gegen ihn entscheidest, um zu erkennen, dass dein Leben nicht funktioniert. Dafür leben wir. Weißt du, warum du als Christ immer noch nicht entrückt bist und noch in deinem ollen Leib lebst? Also so denke ich manchmal. Damit du kapierst, dass das Leben ohne Gott nicht funktioniert. Schau mal, die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt ihr alle. Das ist der Mikrokosmos der Erlösung. Was hätte der Vater zu dem Sohn sagen können? Als er sagt, hey Alter, gib mir die Asche, die mir gehört, ich will jetzt mal mein eigenes Leben verwirklichen. Ha, du Spinner, ich weiß ganz genau, was du anstellst mit dem Geld. Ich soll dir mein hart verdientes Geld geben und du verjubelst es. Nee, nee, halt du mal die Beine schön still, solange du bei mir im Haus sitzt, hältst du die Beine ruhig hinter deinem Tisch. Was hätte der Sohn gemacht? Hätte gehorchen müssen. Was hätte er für eine Wahl gehabt? Keine Antwort. Aber wäre der Vater zufrieden gewesen mit diesem Gehorsam? Er wüsste die ganze Zeit an meinem Tisch hocken Sohn, der gezwungenermaßen da sitzt. Was wollte der Vater? Ein Sohn, der es begreift, dass seine Weisheit besser ist als die eigene. Und so sagt der Vater, weißt du was, Sohn, jetzt haben wir lang genug geschwätzt, ich habe dich lange genug erzogen. Hier hast du dein Leben, dein Geld, mach's, leb's. Und der Sohn rennt in die Fremde und verjubelt alles, wir kennen die Geschichte. Und da draußen kommt er langsam so ein bisschen zum Nachdenken. Boah, Mist, irgendwie hat mein Alter doch nicht so Unrecht gehabt. Selbst die 450-Euro-Jobber, denen geht es besser als mir. Und dann kommt das, was Henry Nouwen als Selbstbedienungsheu bezeichnet, wo er sagt, ich gehe zurück nach Hause zu meinem Vater und werde sagen, gib mir einen 450-Euro-Job. Ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen. Also er legt sich alles schön gut zurecht. Was er eigentlich macht, ist nicht so eine tolle Buße, sondern es ist eigentlich ein Deal. Er bietet dem Vater einen Deal an. Was macht der Vater? Er geht auf diesen Deal gar nicht ein. Er umarmt ihn, drückt ihn, kriegt den Ring an die Finger und das heißt, er kriegt ein neues Erben. Schuhe an die Füße, das Zeichen des freien Mannes und das Ehrengewand, die ganze Scham und Schuld wird bedeckt. Und das ist das Mikrokosmosbild, warum der Sündenfall stattfinden musste. Das andere Bild ist der andere Sohn, das ist genauso wichtig. Der ältere Sohn war nämlich der, der gesagt hat, ich werde alles richtig machen. Das ist der Fromme. Und was macht er in einem richtigen Mann? Sehr ehrenvoll alles richtig. Ich werde, Papa, ich werde in allem gehorchen. Ich werde sogar mehr als gehorchen. Was passiert mit dem mehr als gehorchen? Er entfremdet sich immer mehr vom Vater. Er wird immer härter, immer biestiger, immer grotziger. Und am Schluss kann er sich gar nicht freuen, dass der Sohn nach Hause kommt. Und er hat auch vergessen, wer er eigentlich ist. Er jammert dem Vater die Ohren voll, dass er kein Lamm, kein Trend, kein Viech gekriegt hat, kein Steak zum Braten. Und der Vater sagt, ja, du bist so verblödet, hast nicht mehr kapiert. Was mein ist, ist doch dein, ich habe doch das Erbe geteilt, du hast doch genauso ein Erbe gehabt. Dahin führt uns selbsterwählte Frömmigkeit. Und so gibt es nur zwei Wege, von Gott getrennt zu sein, den Weg der Rebellion und den Weg der Religion. Beide Sünden lassen sich so wunderbar in diese beiden Tüten stecken. Entweder bist du Rebell oder bist du Religiöser. Oder Mischling. Und deswegen war der Sündenfall notwendig. Gott war nicht entsetzt, als Adam in den Apfel ließ. Es war vorhergesehen, es war klar, dass es so kommen musste. Aber Gott wollte in uns leben, aber wollte in uns leben, dass wir es selber wollen. Wisst ihr, warum beim Vater unser Beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde? Wisst ihr, was wir damit eigentlich ausdrücken? Papa, ich habe die Schnauze voll von meinem Reich. Lass dein Reich endlich kommen. Ich habe die Schnauze voll von meinem Willen. Lass dein Willen endlich geschehen, wie es im Himmlischen geschieht, so auch in meiner Welt. Es ist die Sehnsucht, dass Gott endlich kommt und sein Reich baut. Können wir mal den Römer 8, 19 Vers haben? Das ist, was Paulus sagt. Die ganze Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis heute in ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott schon seinen Geist gegeben hat als Vorschuss auf das künftige Erbe, auch wir, und das sind wir gemeint, seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, der Erlösung unseres Körpers. Das ist der letzte Schritt. Wir sind von Neuem geboren, wir haben einen neuen Geist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Aber wir leben noch in diesem alten Leib, der uns immer noch in die Sünde zieht. Aber das wird auch noch kommen. Ich möchte das Ganze landen. Ich hoffe, dass wir von Zoom auf Weitwinkel heute Morgen umstellen, erkennen, dass unsere Erlösung weitaus mehr ist als die Fixierung auf Sünde und Vergebung, sondern dass du begreifst, du hast bereits eine neue Identität. Du bist in Christus. Der Himmel hat in dir Raum genommen, der Himmel lebt in dir. Und jetzt wartet Gott und möchte gerne durch dich, dass dein Himmel, du, wo du bist, diese Welt berührst. Diese Welt kontaminierst. Wo du bist, ist der Himmel. Glaubensdistanzierte Menschen sollen in uns das Ebenbild Gottes sehen, es erfahren und spüren. Sie sollen erfahren, das, was Jesus erfahren, wo Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich stehe jeden Morgen auf und sage dieses Gebet, Papa, wer mich sieht, soll dich sehen. Und das hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Ich weiß, wie unwürdig ich oft bin, aber ich weiß, dass genügend Herrlichkeit in mir ist. Ich sage mir jeden Morgen, ich bin Gold und ich bin Asche. Aber ich sage Gott, hier ist beides, ich lege es hin, nimm es und gebrauche es. Und es ist grandios, was Gott tut, was Gott tut. Ich habe eine Parkinson-Erkrankung seit 4 Jahren und war in einer Klinik für die Frührenteantrag, bla bla bla. Und da kamen Leute, gefühlt 30 Leute in den 2 Monaten an mein Frühstücks-, Mittags- und Abendessen. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Pastor. Ich habe es gewusst, Sie sind ein spiritueller Mensch. So ging es die ganze Zeit, immer und immer wieder. Am Schluss, ich hatte mit so vielen Leuten Gespräche, die mich angesprochen haben, ich habe niemanden angesprochen, kommt die Klinikpsychologin auf mich zu und sagt, sind Sie der Herr Dahlken? Ich muss Sie mal sprechen. Ich dachte, oh. Und dann sagt sie, ich habe 4 Personen, die haben ihre Therapie abgebrochen. Die haben gesagt, sie haben mit einem Mann gesprochen, der ist Pastor, und jetzt geht es ihnen besser. Ich sage, Moment mal, bevor wir weiterreden, ich habe niemandem gesagt, was mit Therapieabbruch oder Therapiearbeit. Ich sage, nee, verstehen Sie mich falsch. Die sind wirklich heil. Und ich wollte wissen, was Sie denen gesagt haben. Und dann waren wir fast 1 Stunde lang im Gespräch. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe nicht von Heil und Hölle und Himmel erzählt, sondern von der Liebe des Vaters, von der Güte Gottes. Und ich sage, wenn doch nur alle Christen so unterwegs wären, die Welt wäre eine andere. Dann habe ich geheult, Rotz und Wasser. Weil ich war auch ganz schön durcheinander in der Zeit. Und das sind Dinge, die ich seitdem immer wieder erlebe. Ich war in Norwegen eingeladen, mit einer Männergruppe sie zu coachen. Und da sitze ich, nachmittags komme ich in mein Blockhaus und da sitzen 2 Männer von unserer Gruppe mit einem anderen Mann am Tisch im Wohnzimmer. Und ich denke, lass die mal sitzen, ich zerlege meinen Fisch. Und dann merke ich, wie der eine Mann mich so mustert. Und ich denke, wieso guckt er mich so an? Und dann habe ich dann mich vorgestellt, hier ist wieder, hello, mein Name ist Uwe, willkommen für das Team hier. Hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Dann guckt er mich an, das war ein Bär von einem Mann. Sir, excuse me, what is your profession? Und ich denke, hä? Also, entschuldige, mein Herr, was ist Ihr Beruf? Und ich sage, wieso will er wissen, was mein Beruf ist? Und ich sage, ich bin Pastor. Und sagt er, what is this, was ist das? Da ich, I'm a priest, I'm a holy man, und habe das Kreuz geschlagen. Und dann sagt er, God has abandoned me, he hates me, he doesn't love me anymore. Gott hasst mich, Gott hat mich verlassen, Gott liebt mich nicht mehr. Ja, ich sage, also Moment, das sehe ich ein bisschen anders und wollte zu predigen anfangen. Der Moment, eine Donnerstimme im Kopf, shut up! Das war richtig gefühlt. Also war richtig laut, Hals, Maul, Uwe, lass ihn reden. Manchmal babbeln wir zu viel. Und dann hat er mir erzählt, dass er 3 Businesses an die Wand gefahren hat, das 4. Mal verheiratet ist und dass sein ganzes Leben einziger Mess ist. Und sagt, er möchte uns gerne sein Blockhaus zeigen, das ist neben unserem. Leute, das war kein Blockhaus, das war ein Blockschloss. Wir sind da rein und landen in seiner Bar, Alkoholiker waren. Und was schenkt er aus? 3 Klare. Und ich natürlich dem Heiden und Heide, hau weg, die Grütze. Und dann stand er plötzlich vor mir und sagt wieder, God hates me, he has abandoned me, Gott hasst mich, Gott hat mich verlassen. Und plötzlich sagt Gott was ganz Verrücktes zu mir, Uwe, nimm seinen Kopf, küss ihn auf die Stirn und sag ihm, Daddy loves you. Und ihr müsst überlegen, das waren Kerle, so breit, so groß, ein Stirnacken. Ich habe gedacht, das ist falsch versteht. Und ich habe das gemacht. Und er bricht weinend auf meiner Brust zusammen. Ich bin so da gestanden. Und er heult und heult, gefühlte 10 Minuten lang weint er auf meiner Brust. Und Gott sagt immer wieder, küss ihn wieder und wieder auf seine Stirn, sag ihm, Daddy, lauf's ihm. Dann kommt er nach so gefühlten 10 Minuten mit seinem Gesicht hoch vor meinem Gesicht. Ich bin erschrocken bis ins Mark. Ein völlig veränderter Gesichtsausdruck. Es war wie wenn man in den ins Gesicht eines Kindes schaut, ein Leuchten, ein Strahlen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und er sagt mit Tränen, er stieg der Stimme zu mir, Uwe, the moment you enter the house there, I realized that you are a very, very special person. Therefore I ask you, what is your profession? Uwe, in dem Moment, wo du das Haus drüben betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz besonderer Mensch. Deswegen habe ich dich gefragt, was ist dein Beruf? Weil dann habe ich Rotz und Wasser geheult. Weil ich habe mich überhaupt nicht special gefühlt in diesem. Es war 2014, ein halbes Jahr vor meiner Parkinson-Diagnose. Ich habe schon gespürt, dass mit mir was nicht stimmt. Ich habe in der Zeit wenig gebetet, wenig Frommes getan. Ich habe mit Gott im Clinch gelegen. Ich habe mich alles andere als fromm gefühlt oder als gar jemand, der Und Gott sagt, Uwe, weil du so zerbrochen bist, mit deiner Zerbrochenheit ehrlich bist, kann ich aus dir rausstrahlen und Menschen sehen dich. Wenn du zerbrochen bist, kann ich durch dich fließen. Wenn du dich selber heil machst und ganz machst, sehen Menschen nur dich und deine Frömmigkeit. Und durch dein Zerbruch und deine Ehrlichkeit, dass du ehrlich zu mir bist, kann ich durch dich fließen und fließen. Und da hat Gott zu mir gesagt, in dieser Satz, wer dich sieht, sieht den Vater, soll ab heute dein Platz sein. Und dann hat noch was Bemerkenswertes gesagt, Uwe, jetzt keinen norwegischen Alpha-Kurs für diesen Mann raussuchen, keine norwegische Bibel, kein norwegisches Traktat, lass ihn los, ich kümmere mich um ihn. Wir haben uns verabschiedet, wir haben keine Adresse, nichts ausgetauscht, und Gott hat gesagt, der gehört jetzt mir. Aber das möchte ich zum Abschluss noch sagen. Können wir mal die letzte Folie haben? Ja. Dieses Offenbarwerden des Wesens Gottes, dass Gott in uns lebt, dass der Himmel in dir lebt, dass der Himmel die Erde berührt, das möchte Gott dir und mir jeden Tag neu schenken. Und das ist an Weihnachten in Christus stellvertretend für uns alle passiert. Und mich abschließen, Römer 8, 29, denn welcher zuvor ersehen hat, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du bist verordnet, dem Ebenbild Christi gleich zu sein. Du bist königlichen Geblüts. Du hast göttliche DNA in dir. Du bist dem Ebenbild Christi gestaltet. Und geh hinaus in diese Welt und strahle und scheine, auch wenn du zerbrochen bist, auch wenn du noch voller Schwachheit bist. Du bist Gold und du bist Asche. Aber Gott wird dein Gold scheinen lassen. Und um die Asche kümmert er sich besser, als du es kannst. Und an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir, nicht in euch. Es gibt einen Tag in jedem von eurem Leben, das ist das, was Jesus meint, an dem wirst du nicht mit dem Kopf erkennen, sondern mit dem Herz erkennen, was es heißt, dass du in Christus bist, er in dir und du in ihm, dass wir in der Gottheit verwoben und verwurzelt sind und er in uns lebt. Es ist übrigens interessant, das Wort erkennen ist das hebräisch-aramäische Wort Yada und das hat eigentlich mit Geschlechtsverkehr zu tun. Abraham erkannte sein Weib Sarah und sie gebar ihm den so und so. Und das geht zum ganzen Alten Testament über diesen Hinweis, er erkannte sein Weib. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir leben in so einer griechischen Prägung bei uns jetzt erkennen. Ich habe es mit der Birne begriffen. Ich habe mir meine Notizen gemacht, ich lese sie mir durch, jetzt habe ich es verstanden. Das ist nicht Erkennen. Das hebräische Erkennen ist immer Herzenserkennen. Sorry, wenn ich ein bisschen direkt werde, aber stell dir vor, dass du mit deinem Partner Geschlechtsverkehr und möchtest jemand anderen davon erzählen. Nach 5 Minuten wirst du wahrscheinlich sagen, weißt du was, da kann er noch viel erzählen, das muss ich einfach erleben. Das ist der Sinn des jüdischen Jahrwortes. Lass uns nur beten noch. Ich hätte noch so viel zu sagen. Vater, ich möchte dir danken. Danken, dass du ins Wohnen genommen hast. Dass du dich ausgegossen hast auf alles Fleisch, um in uns zu wohnen. Dir ist es nicht genug, über uns zu sein, sondern du wolltest von Anfang an in uns leben. Mit uns sein, mit uns verbunden sein, auf das tiefste, innigste, engste, was überhaupt denkbar ist. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht vergewaltigt hast da hinein. dass du uns den Raum geschenkt hast als Menschen, unser eigenes Dasein und Leben zu erproben. Dass du das Scheitern zugelassen hast, damit wir spüren, du bist die einzigste Hoffnung. Dass wir mit Inbrunst beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Vater, ich danke dir, dass wenn du kommen wirst, wenn unser Leib erneuern wirst, dass du dann aus uns die Menschen machst, wo du in Hesekiel 36 gesagt hast, ich werde meinen Geist nicht geben. Ich nehme das steinerne Herz aus deinem Herzen weg und mache ein fleischendes Herz daraus. Ich werde aus euch Menschen machen, die meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Vater, du wirst uns da nicht vergewaltigen, uns einfach nur umprogrammieren. Wir haben den Wunsch, dass du kommst. Wir haben den Wunsch, Vater, dass sich das endgültig manifestiert. Und ich danke dir, dass es angefangen hat, dass du schon jetzt in uns lebst, durch Jesus Christus in uns, durch den Heiligen Geist in uns, durch unsere Wiedergeburt sind wir schon neu. Sind wir Christi, Brüder und Schwestern geworden. Scheint dein Reich durch uns, scheint deine Gegenwart durch uns. Können Menschen dich, den Vater, in uns sehen. Vater, ich möchte dieses Haus, diese Gemeinde, diese Menschen segnen. Ich segne euch, dass der Vater aus euch strahlt, dass sich manifestiert, was Jesus versprochen hat. Aus der Mitte eures Leibes werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Aus der Mitte eures Leibes werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Nicht Worte, nicht Blabla, sondern eure schiere Präsenz wird Menschen berühren und Fragen machen. Vater, ich preise dich so sehr, dass das nichts mit unserer Würdigkeit zu tun hat, dass wir nicht einen gewissen Würdigkeitsgrad erlangen müssen, sondern dass es reicht, wenn wir unsere Zerbrochenheit vor dir bekennen und sagen, Papa, ich bin Gold, ich bin Asche, nimm es heute Morgen und mach was draus. Danke, dass du das gute Werk, das du uns angefangen hast, fortführst und vollenden wirst. In Jesu Namen beten wir, danken dir. Amen, Amen, Amen. Halleluja, sagt der Pastor, wenn er nichts mehr weiß.